William Shakespeare. Hamlet, dritter Akt, erste Szene, Prinz Hamlet in Schloss Helsingør. Ein ganz kurzer Ausschnitt. Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Ist edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern eines wütenden Geschicks zu erdulden oder sich zu wappnen gegen eine See von Plagen und doch Widerstand sie enden, sterben, schlafen, nichts weiter. Was für ein erhabener Pathos, hä? Was für ein pathetischer Schmarrn, würde ein Buddha sagen. Sein oder nicht sein, es steht doch gar nicht zur Debatte. Sein ist Schein und muss nicht sein, lass doch mal das Dhamma rein. Und in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen zu ein paar Betrachtungen über den Sinn oder Unsinn des Daseins. Der Abend läuft unter der Überschrift Drama oder Dhamma. Ich denke, den dramatischen Teil habe ich jetzt erledigt. Dann kann ich mal die Requisiten wegpacken. Und dann kommen wir zum Dhamma, was ja ohnehin wesentlich interessanter ist. Der Grundstein für diesen Vortrag wurde letztes Jahr gelegt. Da hatte ich einen Anfall. Ja, ich habe allen Ernstes gemeint, ich müsste ein paar Vorträge vom Viradamo übersetzen. Da ist dann auch also ein Heftchen draus geworden. Die Stille des Seins passt ja auch ganz nett. Ne? Bei der Gelegenheit möchte ich vielleicht mal ganz offiziell der Margit und der Beate meinen großen Dank aussprechen. So ein Heft entsteht nicht von allein. Da ist ein Haufen Arbeit damit verbunden. Darf man ruhig auch mal sagen. Ja, aber bevor das realisiert wurde, hat der Vira ja gemeint, du, wenn du was übersetzen willst, da hätte ich was für dich. Bhante Tanissaro, Paradox of Being, das Paradox des Seins, Daseins. Und in meiner ahnungslosen Naivität habe ich dann so gesagt und gesagt, ah, dann übernehme ich halt einen Teil. Ich habe dann meinen Anteil versucht zu übersetzen und habe ihm das, naja, Rohmaterial zukommen lassen. Wie gut und hilfreich es für ihn ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich musste dieses Buch durcharbeiten. Und ich habe auch lang und laut gestöhnt, wie freudlos und trocken der Tanissaro da schreibt und diese Redundanz immer. Und, oh. Was ich aber nie gesagt habe und was ich auch nicht vorhabe, ist zu behaupten, dass der Bhante Tanissaro irgendwie so ein Dummschwätzer ist, der irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Thesen von sich gibt oder irgendwelchen Blödsinn. Ich habe den Eindruck, dass der Mann sich jeden Satz dreimal überlegt, bevor er ihn zu Papier bringt. Und gerade was die Lehrreden angeht, denke ich, hat er ein sehr, sehr großes Fundament und stellt nicht irgendwie leichtfertig irgendwelche Behauptungen auf. Umso überraschter war ich dann, als ich auf folgende Aussage gestoßen bin, die ich euch jetzt mal vorlesen möchte. Ganz kurz noch einen Schluck. Das Problem ist, es ist auf Seite 100 des Originals, also in dem Büchlein ist das letzte Drittel bereits. Das heißt, ihr müsst jetzt gar nicht wissen, um was es geht. Der bezieht sich halt auf irgendeine Lehrrede und auf irgendeine Aussage dazu. Und in erster Linie geht es halt um die drei Daseinsmerkmale, Anicca, Dukkha, Anatta. Einfach mal reinhören. Ihr werdet dann schon mitkriegen, um was es ungefähr geht. So, was haben wir? Die am häufigsten gelehrten Betrachtungen innerhalb dieser zweiten Art sind die Betrachtung von Unbeständigkeit, Anicca, Stress, Dukkha und Nicht-Selbst, Anatta. Die Kommentare bezeichnen diese Betrachtungen als die drei Daseinsmerkmale, drei Merkmale, und lehren diese als gemeinsame Merkmale jeder Erfahrung. Viele Menschen haben negativ auf diese Lehre reagiert und sagten, dass die drei Merkmale unmöglich alle Erfahrungen abdecken können, denn auch in der Erfahrung lässt sich ein erhebliches Maß an Vergnügen finden. Und weil der Selbstsinn Kontrolle nach sich zieht, schiene die Nicht-Selbstlehre einen völligen Mangel an Kontrolle zu bedeuten und würde somit der Kammerlehre widersprechen, welche andeutet, dass wir ein bestimmtes Maß an Kontrolle über unsere Handlungen und somit über unser Leben haben. Das ist eine berechtigte Kritik, komme ich später vielleicht nochmal darauf zurück. Jetzt wird es interessant. Es gibt zwei mögliche Wege, diesen Einwänden zu begegnen. Einer wäre, diese Einwände als Beispiel für Anhaften zu brandmarken. Eine bessere Erwiderung ist jedoch anzumerken, dass der Buddha selbst niemals den Begriff drei Merkmale benutzte und sich niemals überhaupt auf diese drei Betrachtungen als Merkmale bezogen hat. Die Lehrreden verbinden nirgends die Begriffe Anicca, Dukkha oder Anatta mit dem Begriff für Merkmale, Lakkhana. Stattdessen verbinden sie sie nur mit dem Begriff für Wahrnehmung, Sanya und Kontemplation, Anupassana. Dies bedeutet, dass diese Begriffe weniger für den Zweck, eine umfassende Beschreibung von Erfahrung zu liefern, gebraucht wurden, als für den Zweck, mentale Übungen zur Verfügung zu stellen, die ein bestimmtes Ergebnis, nämlich die Leidenschaftslosigkeit im Geist produzieren. Öha. Also mich hat es gelinde schockiert, weil man denkt, die drei Daseinsmerkmale, also wie oft haben wir das jetzt gehört von namhaften Dhamma-Lehrern, von bekannten Mönchen und Nonnen in diversen Büchern, Veröffentlichungen und jetzt ist es scheinbar auch so ein Gespenst, das da durch die Sutten spukt und durch die Lehrreden von manchen Leuten und durch die Buddhismen. So wie beim letzten Mal, wo ich ein so ein Gespenst vorgestellt habe. Sila, Samadhi und Panya ist ja der achtfache Pfad, wird gern gesagt. Und es gibt nirgends in den Lehrreden diese Gleichsetzung. Sila, Samadhi, Panya führen zum achtfachen Pfad. Aber das ist jetzt scheinbar wieder so ein Gespenst, so von wegen drei Daseinsmerkmale. Dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und mir gedacht, ja, stimmt eigentlich, ist eigentlich ein Schmarrn, ne? Und dann haben wir gedacht, junger Mann, so geht es jetzt auch nicht. Jahrelang irgendwas nachplappern. Und dann kommt ein Mönch daher und sagt, nee, das stimmt so nicht. Und dann zack, Spur wechseln und dann. Ach, nee, also so geht es auch nicht. Ja, aber was soll ich machen mit so einer Aussage? Ich kann sie ignorieren. Das ist jetzt aber auch nicht angebracht. Ich kann Pali lernen und die ganzen Lehrreden im Original durchackern, nur dass ich das Ganze dann bestätigt sehe vielleicht. Ist mir ein bisschen zu aufwendig. Und dann habe ich mal gedacht, naja, irgendeine Vorgehensweise brauche ich und wenigstens so ein Anhaltspunkt, dass da was dran ist an dieser Aussage. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht mal im Dreierbuch von der Anguttara, also drei Daseinsmerkmale im Dreierbuch, vielleicht steht da was. Und bin dann auch fündig worden. Die 137. im Dreierbuch. Und wie heißt die? Die drei Merkmale des Daseins. Also doch. Upada Sutta. Jetzt haben wir nachgeschaut, dann heißt Upada Geburt oder Entstehen, Erscheinung, Herstellung oder auch Vorzeichen oder Omen, aber mit definitiv nichts von Merkmal oder Lakana. Auch schon mal merkwürdig. Dann war kurz die Sutta zitiert. Ob ihr Mönche vollendete erscheinen oder ob vollendete nicht erscheinen, eine Tatsache bleibt es, eine feste und notwendige Bedingung des Daseins, dass alle Gebilde vergänglich sind, dass alle Gebilde dem Leiden unterworfen sind und dass alle Dinge ohne Selbst sind. Dies erkennt und durchschaut der Vollendete und hat er es erkannt und durchschaut, so lehrt er es, zeigt es, macht es offenbar, verkündet es, enthüllt es und macht es offenbar. Doppelt. Dass alle Gebilde vergänglich sind, dass alle Gebilde dem Leiden unterworfen sind, dass alle Dinge ohne ein Selbst sind. Okay. Ah. Aber Merkmale, also nichts. Dann habe ich mich dann doch mal ans Pali herangetraut. Upada Suttam, nur eine Zeile. Upada va Bhikkhave. Tathagatanam, Anupada va Tathagatanam. Titta va Sadatu, Dhamma Tittada, Dhammani Yamata, Sabbe Sankhara Anicca und so weiter. Also ich habe es dann ernsthaft versucht, mit dem Wörterbuch zu übersetzen. Und ich bin ja dermaßen gescheitert, also manche Wörter gar nicht gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, war sowas von Gesetzmäßigkeiten und so, aber da taucht nirgends Lakana und Merkmale auf. Ich habe da noch ein Bhikkhu Bodhi, die englische Variante, dachte, wie nennt der die? Aber der nennt sie einfach nur Upada Sutta. Und da steht auch noch, Bhikkhus, whether Tathagatas arise or not, there persists that law, that stableness of the Dhamma, that fixed course of the Dhamma, all conditioned phenomena are impermanent. Tathagata awakens to this and breaks through to it and then he explains it und so weiter und so fort. Und für den Englischen auch nichts anderes als im Deutschen. Und das Einzige, was man wirklich findet, wenn man es anschaut, ist auch das, was man im Dhammapada findet und in der M35 in verkürzter Form. Sabbe Sankhara Anicca, Sabbe Sankhara Dukkha, Sabbe Dhamma Anatta. Die Gestaltungen, sagen wir mal in landläufiger Übersetzung, sind Anicca und Dukkha. Die Dinge, Dhammas, Phänomene, Erscheinungen sind nicht selbst. Da steht nirgends wie, das ist alles vergänglich, leidhaft und nicht selbst, sondern zweimal Sankhara, einmal Dhamma. Warum diese Änderung? Also, weil der Buddha vielleicht meint, dreimal der gleiche Begriff ist langweilig oder es lockert es auf. Oder ich bin der Ansicht, dass das Ganze schon mal verdient, etwas genauer betrachtet zu werden. Und das habe ich heute Abend vor. Und dazu nehme ich jetzt Anlauf, wenn man die drei Daseinsmerkmale, was lustigerweise im Wörterbuch vom wie heißt der? Dieser Anatiloka, oder wie heißt er? Jnanatiloka, sorry, Jnanatiloka, da gibt es nämlich tatsächlich Tilakana, die drei Daseinsmerkmale. Also. Aber dann fangen wir mal an mit dem Daseinsbegriff, bevor wir zu den Merkmalen kommen. Vielleicht verstehen wir dann ein bisschen mehr. Jo, ein Eck, wo uns der Daseinsbegriff über den Weg läuft, das sind die Daseinsgruppen, Khandhas. Ich durfte letztes Jahr einen Vortrag halten über die Khandhas. Danach hat der Virya ja gemeint, du kannst da ein Heftel drüber machen, haust noch Upadana dazu. Mit Khandha, Upadana ist das eine runde Sache. Dann ist es stimmig. Dann sage ich, ja, okay, ich versuche das mal. Das Heft liegt auch vor. Nur hat er, wie er ja gesagt, bitteschön, sagt zu die Khandhas nicht Daseinsgruppen. Und da habe ich drüber nachgedacht und gedacht, ja, hat er ja recht, ne, ist so schmal. Und diejenigen, die das Heft gelesen haben, wissen ja auch, ich habe dann auf diesen Begriff nicht verzichtet. Natürlich nicht, weil es ein sehr häufig benutzter Begriff ist, der sehr oft verwendet wird und aus meiner Sicht auch ein guter Zugang ist, weil ich wusste nicht, wer das Heft in die Finger kriegt. Und zum Kennenlernen ist es ja sozusagen ein Türöffner zu der Materie. Also ich habe ein Daseinserleben, das fange ich an zu untersuchen und dann kann ich das in so Gruppen zerlegen. Aber im Lauf des Hefts mache ich auch klar, dass das halt wirklich nur ein Türgriff ist. Und wenn man weiter rein will, muss man sich auch dann von diesem Türöffner verabschieden und auch von diesem Daseinsgruppenbegriff und schlage da halt ein paar andere Begriffe vor. Habe ich lang und breit dargelegt, kann man nochmal nachlesen, muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber es ist halt nur so ein landläufiger Hilfsbegriff, Daseinsgruppen. Es gibt aber auch noch eine andere Ecke, wo dieser Daseinsbegriff immer wieder auftaucht, wo man drüber stolpert und ganz gefährlich auf die Nase fallen kann. Das sind die Daseinsbereiche. Kennt man ja, menschlicher Daseinsbereich, tierischer Daseinsbereich, himmlischer, höllischer Daseinsbereich, Peter, also Geisterbereich und sowas. Da taucht dieser Begriff ja immer wieder auf. Jetzt war letztes Jahr, also war ja ohnehin vom Dhamma her sehr interessantes Jahr, war ja auch Anusati-Jahr in der BGM. Und da kam dreimal Maranusati, dreimal die Betrachtung über Tod und Sterben. Die Christine im Frühjahr gemacht, der Virya in seiner Reihe hat es Maranusati behandelt und im Herbst-Winter war der Heinz Reismüller nochmal da. Und da hat es den Josef so ein bisschen rumgetrieben, weil er halt dann immer so, es hat ihn so gejuckt, dieses, ja, man stirbt. Aber dann geht es irgendwo anders weiter. Aber was geht da weiter oder wie geht es weiter? Also, oder mal vereinfacht gesagt, was geht von A nach B? Und wenn ich das jetzt mal so, also so diese landläufige Darstellung, wenn man so in buddhistischen Kursen oder sonst irgendwas ist, wird ja immer so dargestellt, unser Lebenserleben, das ist das Zusammenspiel der fünf Khandhas, das ist eigentlich alles, reduziert sich darauf. Ich simuliere das halt jetzt mal mit einer Hand, das ist so das Zusammenspiel, wubbeldi, 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 und dann kommt der Tod und dann fallen die Khandhas auseinander. Und dann geht es irgendwo anders erneut wieder weiter. Wubbeldi, wubbeldi, wubbeldi. Und jetzt ist natürlich die Frage, was geht von da nach da, dass es hier wieder weitergeht? Jetzt gibt es da verschiedene Angebote, also etwas, was nicht nur in buddhistischen Kreisen ein sehr beliebter Ansatz ist, ist die Sache mit dem Bewusstsein. Also das Bewusstsein ist das, was so von einem Leben zum anderen geht. Da gibt es jetzt dieses durchaus lesenswerte Buch vom Pim van Lommel. Und obwohl der einen lustigen Namen hat, ist es ein sehr ernstzunehmender Kardiologe aus den Niederlanden, der sich ja seit Jahrzehnten mit Nahtoderlebnissen beschäftigt. Es sind keine Nahtoderlebnisse, das habe ich schon öfter mal gesagt, aber trotzdem sehr interessant, was der Geist denn so erleben kann, wenn er so nicht mehr so arg mit dem Körper verwandelt ist. Aber was mich noch viel mehr begeistert hat, war dann so ein Kapitel am Ende zu, wie bereits das Militär versucht, geistige Fähigkeiten zu nutzen. Und wie gesagt, es ist kein esoterisches Schmonzettenroman oder Bändchen oder sowas, sondern es ist ein ernstzunehmendes medizinisches Fachbuch. Und wer nach der Lektüre immer noch der Ansicht ist, dass Geist also wirklich sich auf Hirntätigkeit reduzieren lässt, dem ist nicht zu helfen. Und wie heißt dieses Buch aber leider? Endloses Bewusstsein. Das ist so diese Idee, dieses, wenn man halt, ich kann das nicht verstanden hat, dass es das Bewusstsein gibt. Und die Idee ist eigentlich ja auch zunächst mal ganz nett. Wir haben fünf Khandhas, vier machen schlapp und dann geht das Bewusstsein in die andere Seite, so als Starthilfe. Dann kommt es hier und fahren die anderen wieder hoch und dann klappt das. Und diese Ansicht hat es ja auch zu Buddhas Zeiten gegeben. Ihr habt ja heuer die M38 durchgekaut. Und da gibt es ja auch einen Mönch, der diese Ansicht vertritt. Das Bewusstsein ist das, was so weitergeht. Und ja, dann wisst ihr auch, was der Buddha davon hält. Der macht den Kerl zur Sau. Und das zu Recht, weil es ja wirklich Blödsinn ist, was er da verzapft. Bewusstsein gehört zu den Khandhas. Es gibt nicht das Bewusstsein, es ist eine Anhäufung, eine bedingt entstandene Gruppe von Bewusstseinen. Also Bewusstsein geht nicht von A nach B. Was dann? Es gibt ja noch eine andere Idee, die durchaus verdient, mal durchdacht zu werden. Nämlich das hohe C. Also okay, in Bayern denkt man bei hohe C an was anderes, aber so hoch war es heuer nicht mehr, 37%, gell? Aber nein, das ist Citta. Der, die das Citta, Herz, Herzgeist, im Zen gibt es ja den Begriff Shin, wenn es mehr für Geist geht, Kokoro bei Herz oder so. Und da gibt es auch einen Mönch, den Panyavado, der dann so Citta als karmischen Speicher oder sowas bezeichnet. Und die Idee ist auch interessant. Wir haben also die fünf Khandhas, das Zusammenwirken der fünf Khandhas ist unser Leben. Und das ist dann halt auch unser geistiges, sprachliches und körperliches Handeln. Und das formt sozusagen das Citta. Also ich stelle das mal so dar. Wir wubbel, wubbel, wubbel. Also wir machen halt irgendwas und formen unser Citta. Und ich möchte das mal so einen Hilfsbegriff machen. Mit dem Tod geht das Citta halt weg. Es ist dann sozusagen unser karmisches Arbeitszeugnis. Und wenn das Zeugnis gut ausfällt, dann befugt uns das zu Tätigkeiten in größten Höhen. Und wenn das Zeugnis halt aufgrund unseres Wirkens schlecht ausfällt, dann reicht es gerade dazu, die Briketts in der Hölle zu putzen. Und dort wird halt dann wieder geformt und gewirkt und irgendwann geht es dann halt wieder woanders hin. Und die Idee ist halt, das Chitta so lange zu läutern und zu reinigen, bis es strahlend ist und irgendwer wohin geht. Diese Idee, dieses Konzept, das ist einige schockieren, aber ich muss schon zugeben, es hat was. Es hat vor allem nichts mit der Lehre Buddhas zu tun, zumindest nicht, soweit ich die in den Sutten finde. Zu meiner Entschuldigung vielleicht, ich habe noch nicht den ganzen Pali-Kanon durchgeackert, aber ich habe noch nirgends irgendwas gehört von einer Wandercitta, von einem sechsten Kanda, das dann so von einem Leben zum anderen geht und dann am Ende irgendwo geläutert, irgendwas irgendwo ist. Also ich finde es nicht in den Lehrreden. Ich meine, es ist nachvollziehbar, dass diese Idee gefällt. Es gibt ja auch ganz viele Religionen, die damit arbeiten, oder Philosophien bis hin zur platonischen Weltseele und sonst irgendwas. Oder die ganzen Vedanta-Geschichten beruhen ja auf so einer Idee. Wer Gefallen an dieser Idee, an diesem Konzept findet, hat einen entscheidenden Vorteil. Er muss sich nicht mit dieser schwer verständlichen, gegen den Strich gehenden Lehre des Buddhas auseinandersetzen. Wenn man aber ein gewisses Vertrauen an den Buddha hat und an die Lehrreden, so wie wir es überliefert gekriegt haben, und dazu gehöre auch ich, muss ich mich halt von der Idee verabschieden und muss ich sagen, sorry, Chitta. Dann haben wir allerdings jetzt ein echtes Problem. Bewusstsein geht nicht von A nach B. Chitta geht nicht von A nach B. Wie funktioniert es dann? Und da kommen jetzt die Daseinsbereiche ins Spiel. Der Buddha hat durchaus erwähnt, so in so Sätzen, dieser Mensch ist jetzt nach dem Tod in diesem Bereich wieder erschienen. Oder jenes Handeln führt dazu, dass man in diesem Bereich erscheint und so. Diese sprachliche Formulierung, diese Bilder dienen meines Erachtens dazu, die Ursächlichkeit und das Prinzip von Ursache und Wirkung zu verdeutlichen. Karma Vipaka, also Saat und Ernte. Und damit die unendliche Bedeutung von Sila, um das darzustellen. Das Problem ist, wenn wir uns dann in einer Vorstellung verzetteln, kommen wir irgendwie auf den Hund. Wenn ich so mit diesen Vorstellungen von Daseinsbereichen, so, da drängt sich mir immer so ein Bild auf von so Thermalbad oder Saunalandschaft. Da gibt es ja auch die verschiedenen Bereiche. Da gibt es ja den Umkleidebereich mit den Kabinen und Spinden. Da gibt es den Hygienebereich, Duschen und Toiletten, und da gibt es den eigentlichen Bäderbereich mit Dampfbad und Sauna, und da gibt es den Freiluft- und Erfrischungsbereich mit Tauchbecken, wo man dann barfuß durch den Schnee stapfen kann, und den Ruhebereich zum Dösen und Lesen und eventuell sogar noch den Gastronomiebereich. Und da geht man dann immer so durch und mal hier, und dann schwitzt man wieder in der Hölle und dann mal. Das Problem ist halt, solche Vorstellungen kultivieren ja eigentlich eher die Vorstellung eines Ich wieder. Also diese Vorstellung, ich war, ich bin, ich werde sein. Das ist, vorsichtig ausgedrückt, wenig hilfreich. Wie soll man das jetzt schonend sagen? Also, wir haben halt immer so dieses Gefühl, irgendwann drängt sich auch, ich war irgendwo und werde dann irgendwo eventuell sein, und was muss ich machen, um dahin zu kommen, und warum geht es mir jetzt so? Und dann ist wieder dieses Trauma, war ich, werde ich sein, werde ich nicht sein. Und diese Vorstellungen, ich weiß nicht, ich finde sie nicht gut, weil sie ja eben genau dieses Desaster aufbringen, was geht von A nach B? Also wer bin ich? Wer war ich und wie werde ich dann irgendwo dahin kommen? Ich möchte bei der Gelegenheit mal eine Übung anbieten. Die habe ich schon öfter mal zumindest gedanklich angeboten. Es interessiert eigentlich keine alte Sau. Ich werde es trotzdem wieder sagen. Wenn ihr das dann vielleicht mal später, heute, morgen, irgendwann ausprobieren wollt. Es geht darum, das nicht auf der intellektuellen Ebene mal ja abzunicken, sondern das so oft zu machen, bis irgendwann mal der Groschen fällt. Es gibt keine Zukunft. Es gibt keine Zukunft, so wie wir uns das vorstellen, dass es eine Zukunft gibt. Ihr habt alle die Höflichkeit besessen, eure Schuhe auszuziehen. Keiner ist auf Socken hierher. Ihr wollt also irgendwie wieder mit Schuhen heim. Dazu müsst ihr eure Schuhe wieder anziehen. Hier und jetzt könnt ihr das nicht tun. Dann, dort, schon, in der Zukunft, da draußen. Und irgendwann, noch weiter in der Zukunft, noch weiter weg, dann zu Hause, werdet ihr eure Schuhe wieder ausziehen. Dann, dort. Falls ihr beim Schuhe an- und ausziehen mitkriegt, was ihr macht, Sati, und euch daran erinnert, ans Dhamma und an das, was ich euch jetzt heute sage, dann wird euch eventuell auffallen, dass ihr es wieder mal nicht geschafft habt, in die Zukunft zu kommen, sondern dass ihr immer noch im Hier und Jetzt seid. Ihr wart auch nie in einer Vergangenheit, sondern es ist immer nur Gegenwart. Es gibt Leute, die sind über 70, 80 und glauben immer noch an eine Zukunft, obwohl sie es nie geschafft haben, dahin zu kommen. Und genauso wenig wird irgendjemand von uns in der Zukunft sterben, sondern es wird ein gegenwärtiger Moment sein. Und wir werden auch nicht irgendwo hinkommen, dann dort. Die Frage, das Problem bei der Frage, was geht von A nach B, da liegt das Problem nicht daran, die richtige Antwort zu finden, sondern das Problem ist die Fragestellung. Was, wenn es gar kein B gibt, sondern nur ein anfangsloses, immerwährendes A, da wo wir jetzt gerade sind, nur mit unterschiedlicher Qualität. Jetzt ist halt dieses Erleben. Später habt ihr dann ein Erleben von, ich gehe die Treppe runter. Dann ein Erleben, ich gehe zur U-Bahn im Dunkeln, im Kalten oder im Auto fahren. Und genauso zieht sich das über das Leben hinaus, beziehungsweise bereits in diesem Leben kann man eine Erfahrung machen, dass zum Beispiel dann das Grobstoffliche mal in den Hintergrund tritt. Bei einer Nahtoderfahrung, bei einer außerkörperlichen Erfahrung durch Meditation, bei den Jhanas, bis hin zum völligen Abreißen von Rupa. Das heißt, da wubbelt dann halt dann irgendwie nur noch Vierkanas, dann ist halt Arupa. Und dazu muss man nicht sterben, das kann man bei den Arupa-Jhanas bereits zu Lebzeiten erleben. Und da gehen wir nicht irgendwo hin, sondern die Qualität des Erlebens verändert sich. Das heißt, wir haben immer nur A in allen Variationen von A über A bis hin zu A. Aber mehr ist es nicht. Es gibt keine Daseinsbereiche, wo wir hingehen, das sind Vorstellungen. Und alles, was mit mein, mir, mich, ich und selbst zu tun hat, ist nicht Dhamma-Praxis, das ist Ego-Pflege, das ist nicht die Auflösung von Dukkha, das ist die Kultivierung von Dukkha. Und ich lese ab und zu ja Stellen aus den Lehrreden vor, aber diesmal möchte ich sie sogar dringend empfehlen, die M2 meinetwegen, oder in der Samyutta in der 12er, in der Nidana-Reihe die 20er oder die M140. Ich lese da mal einen Ausschnitt vor. Bhikkhu. Ich bin ist eine Vorstellung, ich bin dies ist eine Vorstellung, ich werde sein ist eine Vorstellung, ich werde nicht sein ist eine Vorstellung, ich werde Form besitzen ist eine Vorstellung, ich werde formlos sein ist eine Vorstellung, ich werde wahrnehmend sein ist eine Vorstellung, ich werde nicht wahrnehmend sein ist eine Vorstellung und so weiter und so fort. Vorstellung ist eine Krankheit, Vorstellung ist ein Geschwür, Vorstellung ist ein Stachel. Indem man alle Vorstellungen überschreitet, Bhikkhu, wird man ein Weiser im Frieden genannt. Der Weise im Frieden ist nicht geboren, er altert nicht, stirbt nicht, er wird nicht erschüttert, hat keine Sehnsucht. Und da ist nichts in ihm gegenwärtig, wodurch er geboren werden könnte, nicht geboren, wie könnte er altern, nicht altern, wie könnte er sterben, nicht sterben, wie könnte er erschüttert werden, nicht erschüttert, wie könnte er da Sehnsucht haben. Also, Ich würde allen, die dann mit diesen Daseinsbereichen und mit ihren Vorstellungen über postmortale Zustände und dergleichen sich beschäftigen, wirklich mal empfehlen, nachzugucken, mit welchen Vorstellungen man arbeitet. Weil, wie der Name schon sagt, ist eine Vorstellung so etwas wie eine Theatervorstellung, eine geistige, und die stellt sich leider vor die Realität. Und dann komme ich halt dann bei solchen Fragen raus, was geht von A nach B? Und nehme im schlimmsten Fall auch noch Antworten an, die mit dem Dhamma überhaupt nichts zu tun haben.
Es ist ganz interessant, wir haben diese Daseinsbereiche in Anführungszeichen, das sind die Ayatana. Und die Sinnesbereiche sind auch die Ayatana. Und der Buddha sagt, das ist die Welt, das ist alles. Also letztendlich, was ist, ist einfach nur wechselnde Ayatana, sonst gar nichts.
Das ist die passende Ergänzung. Salayatana, die sechs Sinnesgebiete, ist alles. Deswegen, ich finde es schon von der Sache von Kamma, Vipaka und Sila, mit diesen Daseinsbereichen zu arbeiten, ist eine schöne Hinführung, aber für eine ernsthafte Dhamma-Praxis ist es viel zu oberflächlich und auf diesem weltlichen Ebene dann zu verweilen und da die Dinge so konkret zu machen. Also, ja, also dann lassen wir das mal und dann kommen wir jetzt dann zu den Daseinsmerkmalen. Im dritten Teil mit diesem Dasein. Da hat er schon bei dem Buch vom Tanisao, weil klang ja schon so eine Kritik an, beim Daseinserleben gibt es ja auch sehr viel Freude. Und diese Sache mit dem Nicht-Selbst, ich meine, irgendwo, wer praktiziert dann, wer hat dann überhaupt noch Entscheidungsbefugnis, wenn alles nur automatisch abläuft oder so, alles determiniert ist, sind sicher mal Kriterien, über die man nachdenken darf. Ich biete jetzt einfach noch mal ein paar andere Gesichtspunkte. Was wir als Daseiend erleben, da kann ich beim besten Willen die drei Merkmale wie Anicca, Unbeständigkeit, Leidhaftigkeit, Dukkha und Nicht-Ich, Nicht-Selbst nicht finden. Also das fängt schon mal an, dass das meiste, was wir erleben, erleben wir als beständig. Selbstverständlich wissen wir alle, es ist nichts für die Ewigkeit. Also wir leben nicht ewig und irgendwann mal geht der Sonne der Sprit aus und das Universum ist auch nicht ewig. Aber im Alltag, im Daseinserleben spielt das weniger eine Rolle. Ich habe jetzt hier auch schon die 53. Runde in Angriff. Ich wohne in Sendling, das sind 1260 Jahre alt. Wie alt ist die Erde? TSV 1860 hat es in 2 Jahren auch wieder ein rundes Jubiläum. Was wir erleben, ist Beständigkeit. Und die meisten Dinge erfreuen sich einer Beständigkeit. Weil das ist ja genau das, was wir ja brauchen. Alles das. Ich freue mich, wenn ich in der Früh aufwache und es funktioniert noch alles. Und wenn die Stromversorgung noch besteht und die Wasserversorgung besteht, bin ich auch erfreut. Und eigentlich alles, was für mein Dasein notwendig ist, bin ich eigentlich nicht der Ansicht, dass es leidhaft ist, sondern ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass es da ist. Und ich kann auch nicht überall dieses Nicht-Selbst erkennen, eher im Gegenteil. Um das mal zu verdeutlichen, als Beispiel, nehmen wir mal unsere beiden Zugvögel hier, die Wiesbergers. Die sind jetzt wieder in den Startlöchern, um nach Thailand zu fliegen. Und wie jedes Jahr wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie da gesund und stressfrei ankommen. Und ich wünsche Ihnen seit Neuestem auch, dass Sie dort alles heil vorfinden, weil Sie da Ihr Häuschen haben. Und wenn Sie da hinkommen, dann freuen Sie sich, dass das Häuschen besteht. Und ich vermute mal, der Virya freut sich über die Beständigkeit von der Beate und hoffentlich auch umgekehrt. Und wenn die da hinfliegen, brauchen sie eine bestehende Flugverbindung und hoffentlich hält die Maschine ja auch durch, ist beständig, bis sie ankommen. Und wir alle wünschen uns, dass sie im Frühjahr wieder genauso munter und gesund zurückkommen und dann finden wir auch ihr Häuschen und ihr Auto hier vor. Und das ist, wenn das alles da ist, ist es auch sehr erfreulich. Und wo man hinschaut, ist selbst. Sie wollen in dasselbe Haus zurück, das sie gebaut haben. Sie wollen mit demselben Auto wieder hierher kommen. Und wenn mich jemand fragt, Wiesberger Beate, ist das dieselbe, die wo da diese Parami-Dings da, die hat auch diesen Meta-Vortrag, den Schöner gemacht jetzt, ja. Genau dieselbe ist es. Ja, und der Wiesberger Manfred, ist das der Vira, ja, ist es dasselbe, ja, das ist dasselbe. Und der Mettiko und der Kai Zubinkel, das ist dasselbe. Und du bist immer noch mit derselben Frau beieinander, ja. Und ich wohne seit fast 20 Jahren in derselben Wohnung. Das heißt, im Alltag haben wir jede Menge selbst und wir haben eigentlich drei Daseinsmerkmale. Nitya, Sukha, Atta. Beständigkeit, angenehm und selbst. Auch wenn es beständige Dinge gibt, die unangenehm sind, wie zum Beispiel eine chronische Krankheit, bestreitet ja keiner. Aber überwiegend erleben wir nicht Anicca, Dukkha, Anatta. Und deswegen das als Daseinsmerkmale so pauschal abzutun, ist tatsächlich sehr, sehr hemdsärmelig und schludrig. Es geht nämlich darum, wirklich mal sich klarzumachen, worum geht es denn? Es geht um Sankara, Sabbe Sankara Anicca, Sabbe Sankara Dukkha, Sabbe Dhamma Anatta. Und dazu muss man, glaube ich, irgendwie mal feststellen, was sind das überhaupt, Sankaras? Also, und was ist der Unterschied zwischen Sankara und Dhamma und dass man da mal überhaupt wirklich ein Verständnis kriegt? Mal ganz kurz aus den Lehrreden, was da eigentlich Sankaras sind. Das Gestaltende oder nicht das Gestaltete? Gestaltende Gestalter sozusagen oder bedingte Bedingungen, was der Manavira Conditions genannt hat oder so. Aber in den Sutten 22,79 von der Samyutta Nikaya. Und warum, ihr Mönche, sprecht ihr von Gestaltungen, Sankara? Weil sie ein gestaltetes Gestalten. Sankatam abhisankaranti. Ihr Mönche, daher heißt es Gestaltungen. Und was für ein gestaltetes Gestalten Sie? Körperliches gestaltetes Gestalten Sie zu Körperlichkeit. Gefühl gestaltetes gestalten Sie zum Gefühl. Wahrnehmung gestaltetes gestalten Sie zur Wahrnehmung. Und Gestaltungen gestalten Sie zu Gestaltungen. Und Bewusstsein eben zu Bewusstsein. Weil Sie gestaltetes Gestalten, ihr Mönche, heißen Sie Gestaltungen. Es ist sehr holprig, aber im Endeffekt heißt, das sind Bedingungen, Voraussetzungen, Faktoren, die etwas gestalten. Und das Gestaltete sind eigentlich die Dhammas, die Erscheinungen, die Phänomene, die Dinge. Und wenn wir uns das mal angucken, oder beziehungsweise wenn ich mir meine Baustelle das so anschaue, ich sage, ja, aber wie ist es dann so wirklich, was ist jetzt Dhamma, was ist Sankara? Dann habe ich halt versucht, da irgendeine Lösung zu finden und bin über eine interessante Sutta gestoßen, die nämlich auch im Dreierbuch der Anguttara steht, in dem 47er nämlich. Die heißt lustigerweise Sankata Lakana Sutta. Da haben wir unsere Merkmale. Nämlich die Merkmale des Gestalteten. Sankata Lakana Sutta. Und da ich ja lieber versuche, die Lehre mit Hilfe der Lehre zu erklären und nicht mit Hilfe von irgendwelchen Philosophen oder sowas, habe ich jetzt die mal herangezogen. Ich lese euch die in voller Länge vor. Da könnt ihr euch ja schon vorstellen, wie kurz die ist. Und also die habe ich vor Jahren schon mal bei einer anderen Gelegenheit gelesen. Und da hat mich sofort was gestört. Jetzt hört mal zu, ob euch da irgendwas stört. Also, die Sankata Lakana Sutta. Drei Merkmale des Gestalteten gibt es, ihr Mönche. Welche drei? Ein Entstehen zeigt sich, ein Vergehen zeigt sich und eine Veränderung des Bestehenden zeigt sich. Diese drei Merkmale des Gestalteten gibt es, ihr Mönche. Kurzfassung, es zeigt sich ein Entstehen, es zeigt sich ein Vergehen, es zeigt sich eine Veränderung während des Bestehens. Kratzt sich da irgendjemand an irgendwas?
Du meinst die Reihenfolge, ne?
Genau, die Reihenfolge. Das hat mich von Anfang an gestört. Wäre es nicht völlig normal, ja geradezu natürlich zu sagen, es zeigt sich ein Entstehen, Es zeigt sich eine Veränderung während des Bestehens, es zeigt sich ein Vergehen. Warum diese Abweichung von der ganz natürlichen Reihenfolge? Irgendwie hat mich das immer gejuckt, ich wusste damit nichts anzufangen, bis ich dann eben auf diese drei Daseinsmerkmale gestoßen bin. Und da haben wir gedacht, das passt irgendwie interessant. Und ich habe jetzt mal, also das mache ich jetzt, wie gesagt, ihr dürft mir beim Basteln zuschauen, also das ist meine Geschichte jetzt. Ich habe jetzt die beiden Sutten mal untereinander gestellt. Es zeigt sich ein Entstehen, es zeigt sich ein Vergehen, es zeigt sich Veränderung während des Bestehens. Sabbe Sankhara Anicca, Sabbe Sankhara Dukkha, Sabbe Dhamma Anatta. So, es zeigt sich ein Entstehen, alle Gestaltungen sind unbeständig. Da sagt der oberflächliche Mensch, naja, dann kannst du an der Stelle schon aufhören, das passt ja überhaupt nicht. Meine Devise in der Dhamma-Praxis ist aber immer, schau genau. Und wenn ich mir das genau anschaue, muss ich sagen, das passt nicht nur gut, das muss so sein, das geht gar nicht anders. Wie soll irgendetwas entstehen, wenn Beständigkeit vorliegen will? Wie soll ein Apfel entstehen, wenn die Apfelblüte beständig bleiben würde? Wie soll ein Säugling entstehen, wenn der Fötus beständig wäre? Und wenn der Säugling beständig wäre, gäbe es kein Kleinkind. Und wenn das Kleinkind beständig wäre, wären wir nicht da. Dann hätten wir hier die buddhistische Krabbelgruppe, wenn überhaupt. Wobei, das bezieht sich ja nicht in erster Linie auf das Materielle, sondern auf das Ideelle. Wir wären auch keine buddhistische Krabbelgruppe, weil wenn die ganzen Ansichten, Meinungen und Weltbilder, die man uns als Kind eingetrichtert hat, wenn die immer noch bestehen würden, wird sich jetzt keiner von euch mit dem Dhamma auseinandersetzen. Ein Entstehen geht nur durch Unbeständigkeit. Wenn etwas in Erscheinung tritt, muss irgendwie Platz dafür geschaffen werden, dann muss was anderes weg. Und damit ist auch völlig klar, wenn was entsteht, dass was anderes weggeht, dass auch ein Vergehen sich zeigt. Es geht gar nicht anders. Entstehen und Vergehen sind zwei Seiten einer Medaille, das ist die Handfläche und Handrücken, untrennbar. Es zeigt sich ein Vergehen. Und dann haben wir natürlich aber auch das Problem, wenn wir nicht wissen, wie lang irgendwas besteht und wann das nächste entsteht und dafür was anderes wieder vergehen muss, ich kann mich auf nichts verlassen. Das Ganze ist ein Prozess, wo ich nicht weiß, wann entsteht jetzt was und warum und wann vergeht es wieder und das Ganze ist natürlich niemals zufriedenstellend, weil ich ja keine Garantie für irgendwas habe. Da gibt es ja keine Haltbarkeitsaufkleber. Dieses Gefühl ist mindestens haltbar bis. Also. Und dann habe ich ja diese, es zeigt sich eine Veränderung während des Bestehens. Also gibt es durchaus etwas, was besteht. Aber das sind nicht die Sankharas. Das sind die Dinge, die Erscheinungen, die aufgrund von Sankharas überhaupt in Erscheinung treten. Und das ist dann immer nicht selbst. Und das erklärt sich eigentlich auch relativ einfach. Wenn ihr euch vorstellt, die BGM. Die BGM besteht jetzt schon länger. Aber es sind ja nicht immer die gleichen Mitglieder. Das heißt, solange Mitglieder da sind, gibt es die BGM. Aber die BGM an sich existiert nicht. Der TSV 1860... Wenn jetzt der Mitgliederversammlung hat, dann sind herzlich wenig Gründungsmitglieder dabei. Also so etwa null. Also, seit Generationen sterben die weg, treten aus, werden von Weltkriegen und solchen dahingerafft. Aber den TSV gibt es immer noch. Das heißt, er existiert, er besteht, aber er verändert sich in seinem Bestand. 1860 gab es keine Fußballabteilung, da gab es auch gar keinen Fußball. Und so habe ich halt Dinge, die bestehen und sich verändern, weil die Sankharas sich verändern. Aber solange die Sankharas insgesamt dieses Phänomen unterstützen, gibt es dieses Phänomen. Also Vereine zum Beispiel. Oder auch eigentlich alle Phänomene, die wir kennen. Zum Beispiel, was ich öfter als Beispiel nehme, es gibt keinen Wald, in dem Bäume stehen. Die Bäume bilden den Wald. Ich kann nicht die Bäume aus dem Wald rausschneiden und dann habe ich am Ende einen leeren Wald. Da habe ich keinen Wald mehr. Und das Gleiche ist natürlich auch für den Verein. Stellen wir mal vor, wir wären jetzt die BGM, die Restmitglieder, wir haben gerade eben entschlossen, das hat eh keinen Taug, Maitreya ist ja eh schon unterwegs, wir lösen den Verein auf, alle treten aus, dann bleibt da kein leerer, mitgliedsloser Verein übrig, sondern der Verein, das Dhamma, hat sich verändert in seinem Bestand und dann sind die Bedingungen nicht mehr gegeben, die Sankharas sind weg und dann gibt es auch keinen Verein mehr. Das Ganze klingt irgendwie ein bisschen abstrakt vielleicht, das ist auch gar nicht so leicht jetzt, wie was sind jetzt Sankharas und Dhammas. Irgendwie ist schon klar, dass es Dinge gibt, die jetzt nicht an sich existieren. Vereine oder die EU, was soll die EU sein? Das ist halt bedingt durch die Länder, die das bilden wollen. Ne? Oder Bundesliga. Solange es Vereine gibt, die die Liga bilden, gibt es die Bundesliga. Aber die Bundesliga an sich gibt es nicht. Das ist die hat nicht existiert und dann sind die Vereine da reingekommen, sondern die Vereine haben halt dann so Ligen gebildet. Damit das Ganze jetzt mal nicht völlig theoretisch und abstrakt bleibt, würde ich vorschlagen, dass jetzt die, die was erleben wollen, eine kleine Übung mitmachen, so 2, 3 Minuten, damit man mal sieht, wie der Geist arbeitet und Dinge schafft, diese Dhammas. Also wer jetzt mitmachen möchte, ist folgendermaßen, das ist die geballte Faust und das ist die flache Hand und der Einfachheit halber sage ich jetzt einfach mal Hand und Faust und das dürft ihr jetzt mal selber machen, einfach mal Hand und Faust, also wer das mal will, darf das tun, anschauen, spüren. Und falls irgendjemand ein Problem hat, Hand und Faust zu unterscheiden, also sagt, ich weiß nicht, wovon du redest, dann bitte ich jetzt um Handzeichen. Und wenn jeder weiß, was eine Hand und eine Faust ist, dann nimmt man eine Seite, macht man eine Faust, schaut sie an, spürt sie auch. Ich bin sicher, dass ihr auch bei geschlossenen Augen wisst, ob ihr eine Faust habt oder nicht. Und dann schaut euch eure Faust an, spürt eure Faust und dann macht ihr mal ganz, ganz langsam die Finger auf. Wann hört die Faust auf, eine Faust zu sein? Wann ist die Faust weg? Und wo ist die hin? Und das muss man halt wirklich mal machen. Anschauen. Spüren. Und dann die Finger mal entspannen und dann eine Faust bilden. Sagen, das hier, das ist definitiv keine Faust, das ist, diese leicht gekrümmten Finger sind auch keine. Ab wann ist die Faust da? Ab wann? Wo kommt die her? Und ich glaube, dass es eigentlich dann wirklich mal weniger abstrakt ist, sich über Stadt, Land, Fluss zu unterhalten und über Vereine oder irgendwas, sondern dass man mal unmittelbar erlebt, wie ein Dhamma geschaffen wird aufgrund von Bedingungen. Die Faust ist nicht selbst. Es gibt nicht irgendwo, da ist kein Kern, wo ich sagen kann, das ist Faust, sondern es ist einfach ein Phänomen, dass aufgrund von Bedingungen, die wir erleben können, haben wir uns darauf geeinigt, diese Erlebnis, dieses Phänomen nennen wir Faust. Das ist eindeutig. Wir wissen, was eine Faust ist. Es ist schon klar, ob uns jemand dann mit der Hand ins Gesicht tätschelt oder mit der Faust. Also das ist nicht irgendwie so eine völlig abstruse Geschichte, sondern es ist sehr konkret. Und ich finde es wirklich so unglaublich naheliegend, so einfach, wo du sagst, ja, was ist Faust? Es ist ein bedingt entstandenes Phänomen. Und im Endeffekt kann man das Ganze noch weiter treiben, dass man erstmal außen anfängt, Stadt, Land, Fluss. Was ist eigentlich so dieser Raum? Dieser Raum hat keine Wände, sondern die Wände bilden den Raum. Wenn die Wände weg sind, ist nicht ein wandloser Raum da, dann ist dieses Zimmer, der ist weg. Es gibt keinen Raum an sich, kein Schlafzimmer an sich. Genauso ihr könnt es auch mal zu Hause machen, euch vor den Spiegel stellen und einfach euer Gesicht anschauen. Und dann irgendwann mal fragen, was ist eigentlich das Gesicht? Das Gesicht. Die Augen sind es nicht, die Nase nicht, der Mund nicht, Wangen, Augenbrauen. Es ist ein komponiertes Phänomen, das aber an sich nicht existiert. Es gibt kein Gesicht, wo das, die Sachen dann drin sind. Und das kann man natürlich dann auch weitermachen mit dem Körper, mit dem Gefühl, Wahrnehmung. Und im Endeffekt läuft es darauf raus, dass diese Zusammenballung, das wir eben mit 5 zusammengeballten Fingern als Faust bezeichnen, diese 5 zusammengeballten Khandhas, diese geistige Verkrampfung, Verklumpung, das ist das Dukkha. Das ist Ego, das ist Selbst. Das ist Dukkha. Was ist das Ende von Dukkha? Selbst, nicht selbst, nicht erwacht, erwacht. Das ist alles. Und im Endeffekt geht es um nichts anderes, als diese geistige Verkrampfung aufzulösen und festzustellen, ja, es gibt ein Erleben von selbst, das hat der Buddha ja nie geleugnet, er hat ja auch erste Person Singular benutzt und er respektiert ja Personen, aber keine Persönlichkeiten, dieses drauf beharren, dass da irgendwas sein muss. Das Problem ist nur, wenn es denn so einfach ist, warum spricht hier jetzt kein Arahant? Und warum hören hier keine Arahants zu? Oder nur ganz wenige? Es ist doch so bocksimpel eigentlich. Es liegt vielleicht erstmal daran, dass einfach immer gern mit leicht verwechselt wird. Das Einfachste ist immer das Schwierigste. Und wir können es Spaß deswegen, also ich kann euch die Frage nicht beantworten, warum wir jetzt trotz dieser simplen Erklärung nicht erwacht sind. Aber ich kann euch mal auf die Schwierigkeit hinweisen, woran die eventuell liegt. Und dazu würde ich vorschlagen, nehmen wir doch nochmal die Faust zur Hand. Also falls das geht, die Faust zur Hand zu nehmen. Mach doch mal bitte nochmal diese Übung. Wirklich, schaut's an. Spürt die Faust. Macht euch klar, ja, hier ist dieses Dhamma, dieses Phänomen, dieses erlebbare Ding, Faust. Und macht auf und seht diese Faust verschwinden. Erlebt es mal nochmal. Hat irgendjemand ein Problem damit, dass die Faust weg ist? Nö. Und warum nicht? Weil die Fingerchen ja noch da sind. Und solange die Finger noch da sind, ist es alles kein Problem, so mir bestimmt die Faust weg ist. Und wenn der Verein sich auflöst, ja, wo ist das Problem? Da würde ja nicht jetzt dann die Anker auf einmal platzen und die Beate sich in Rauch auflösen oder sowas, sondern da gibt es halt den Verein nicht, aber die Mitglieder sind ja noch da, ne? Und das ist ja auch das, wo man dann sagt, ja gut, die Persönlichkeit, das ist ja vielleicht ja nur so ein geistiges Gewirkdings, aber die kann das, der Körper ist doch da. Hallo? Und mein Gefühl ist da. Und das Problem ist halt, dass wir Dhammas und Sankharas gar nicht richtig verstehen, sondern wir verschieben das einfach um eine Ebene. Wir meinen, jetzt, die Dhammas sind weg, die Faust ist weg, aber die Fingerchen, die Sankharas, die sind noch da. Das stimmt aber nicht. Die Finger sind nicht die Sankharas für die Faust. Die gekrümmten, angespannten, zusammengeballten Finger sind die Sankharas für die Faust. Die ausgestreckten Finger sind die Sankhara für die flache Hand. Die Mitglieder existieren nicht mehr, wenn sich der Verein auflöst. Die Mitglieder sind die Sankharas für das Dhamma-Verein, nicht der Körper oder der Mensch. Man muss dann aufpassen, wovon rede ich denn überhaupt? Und das Gleiche ist natürlich auch, wenn ich dann sage, ja, der Körper, der existiert aber. Ne? Und dann sagt da auch wieder jemand, nein, der Körper ist ja auch nur ein Dhamma. Das ist ja automatisch, sobald ich von den Dhammas weggehe, zu den Sankharas, verschiebt sich nur die Ebene und dann auf einmal wird der Körper zum Dhamma. Ein Ding, ein erkennbares Phänomen, eine Erscheinung. Ja gut, dann ist halt der Körper eine Erscheinung, aber bedingt halt durch die Organe. Aber die Organe, die gibt es ja, ne? Ja, die Organe sind die Sankharas für den Körper, das stimmt schon. Aber sobald ich den Fokus auf die Organe lenke, werden sie zu den Dhammas. Und die sind wieder beschränkt durch Zellen. Und die Zellen entstehen wieder durch Zellwand, Zellkern, Zellflüssigkeit. Ja, aber dann, nein, das besteht dann wieder aus Molekülen. Dann sind die Moleküle, die sagen, ah, sind, dann, nee, das sind jetzt, wenn du da hinschaust, sind das wieder damals, weil die wieder aus Atomen bestehen und so weiter und so fort. Und seit Jahrhunderten versucht die Wissenschaft ja irgendwo einen Endpunkt zu finden. Die Geräte werden immer größer, es gibt mehr subatomare Partikel als Elemente und es ist kein Ende in Sicht. Weil wir ja darauf beharren, dass es ja in einem, da irgendwo einen Anfang geben muss. Und der Buddha uns immer noch sagt, alles, was wir haben, ist anfangslos, immer alles nur bedingt entstanden. Du kannst nicht an einen Ursprung hinkommen. Das ist halt diese griechische Idee vom Atom. Atomos, nicht teilbar. Was hier gezeigt hat, dass es halt irgendwie nicht ganz stimmt. Wir suchen halt das Nicht-Teilbare immer noch weiter. Und das Ganze ist ja auf einer geistigen Ebene, dann macht man es halt nicht auf Griechisch, sondern auf Latein. Teilen auf Latein ist dividieren. Das Nicht-Teilbare ist das Individuum. Irgendwo muss es diesen Wesenskern doch geben. Und dann ist halt immer diese Gefahr mit diesem, ja, Körper, nicht mein, nicht ich, nicht selbst. Und Gefühl ist klar, es entsteht in Abhängigkeit von Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung entsteht ja in Abhängigkeit von sonst was. Es kann ja gar nicht mein Selbst sein und Ding und bewusst, ja. Und es kommt dann immer dieses sechste Kanda. Dieses, der weiß, der da beobachtet, das Ganze flutscht immer weg wie Seife in der Badewanne. Aber wir suchen immer noch weiter. Irgendjemand ist immer noch da, der untersucht und der macht und so funktioniert es nicht. Das ist die ganz, ganz große Schwierigkeit, dass wir nicht unterscheiden können zwischen Tamas und Sankharas, sondern so nach dem Motto, ja, okay, auf der Ebene mag es ja sein, dass kein Selbst ist, aber die Dinge da, die gibt es doch. Das rutscht immer subtiler weg. Und wie gesagt, auch im Geistigen, dann lande ich halt dann irgendwann bei Bewusstsein. Und wenn es Bewusstsein nicht ist, dann ist es eben Chitta. Irgendwas muss übrig bleiben, wie der Bhante Jörg das irgendwie gemeint hat. Das Chitta kann ja nicht weg sein, sonst wäre ja nichts mehr da. Und leider hat er nicht mitgekriegt, dass er nur von einer groben Ebene der Dualität auf die nächst feinere Ebene. Weil erstaunlicherweise auch der Panyavado darauf hingewiesen hat, diese Überbetonung der Einheit, dieses große, gereinigte, nicht-duale Geist, das ist ja nur. Ist ja wieder Dualität. Einheit im Gegensatz zu Vielheit. Es ist ja nur diese, es ist natürlich schön, wenn ich sage, okay, der Puttochana, der Weltling und Seichtling sagt, da draußen ist die Welt, so wie ich sie sehe und wie ich sie erlebe. Und wenn man dann anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, dass man dann irgendwann sagt, ja, das stimmt aber so gar nicht, ne? Die Augen, die Netzhaut liefert keine Bilder, das Trommelfell liefert keine Töne. Die Nasenschleimhaut liefert keinen Geruch und die Finger liefern keine Temperatur oder sowas. Das sind nur Nervenimpulse. Die sind alle gleich. Vom Trommelfell, von der Nasenschleimhaut, vom Rückenmark sind alles nur Nervenimpulse, alle identisch. Die werden nur unterschiedlich interpretiert und ich schaffe eine Welt in meinem Geist. Und eigentlich schaue ich nicht, dass die Sachen von außen zu mir reinkommen, sondern ich schaue eigentlich raus. Das, was ich jetzt erlebe, ist eigentlich ein geistige Kinoleinwand. Und da muss man erstmal hinkommen. Und das ist natürlich dann dieser Wechsel, den der Mönch ja dann so schön gesagt hat. Wenn ich jetzt erlebe, ja, die ist ja gar nicht da draußen, das ist ja alles in meinem Geist, dann ist es ja unsinnig, irgendjemand zu hassen oder irgendwas zu wollen, was ja ohnehin im Geist ist. Schön, also da muss man erstmal hinkommen, nicht theoretisch erleben. Also das Arupa-Jhana, Bewusstseinsunendlichkeit, dass die Leute dann von den Socken sind, wenn die sowas erleben, ist völlig klar. Nur im Endeffekt habe ich halt meinen Geist in der Welt und dann stülpe ich den Handschuh um, die Welt ist im Geist. Aber es ist einfach nur die andere Seite der Dualität. Und das ist ja genau das, was der Buddha ja vermieden hat. Also der, weil ich vorhin gehört habe, die Bahia Sutta läuft da drauf raus. Es gibt ja immer dieses im Sehen und das Gesehene, im Hören und das Gehörte, aber die letzte Zeile ist interessant. Dann gibt es kein Hier, kein Dort und auch kein Dazwischen mehr. Und der mittlere Weg macht ja nur dann Sinn, wenn ich die Mitte finden kann. Solange ich die Extreme nicht kann, wo soll da die Mitte sein? Wenn ich jetzt zum Sebastian sage, so im Sportplatz, der soll da bitte mal im Sportplatz irgendwie den Mittelpunkt markieren, ich gebe ihm dann einmal Farbe, dann sagt er, das ist kein Problem, macht er. Und dann setze ich ihm eine Schlafbrille auf und er sieht nichts mehr. Wie soll er denn jemals den Mittelpunkt am Sportplatz finden, ohne die Extreme, die Grenzen zu kennen? Und solange ich die Extreme gar nicht, zumindest geistig, erlebe, wo ich merke, wie der Geist immer hin und her flippt, aber das existiert doch, das ist doch so. Nee, das ist ja nur ein Geist. Aber das ist ja dann wieder Solipsismus. Solipsismus aus dem Lateinischen, solus ipse est, ich allein bin alles, alles vom Geist, alles mein Geist. Ich halte jetzt einen Vortrag von Zuhörern, die ich selber geschaffen habe, über eine Lehre, die ich selber geschaffen habe, damit ich aus einem Problem rauskomme, das ich mir selber geschaffen habe. Das ist völlig abstrus. Das ist diese, ich bin Gott und mir war langweilig und jetzt muss ich dann wieder aus diesem Spiel raus. Das ist ein Extrem, das der Buddha ja auch gemieden hat. Und dann kommt es ja kein Wunder, dass dann halt dieses Drama immer entsteht. Ich war, ich bin, ich werde sein oder werde ich nicht sein oder bin ich nicht oder soll ich so bleiben oder soll ich mir gleich die Kugel geben oder was, wenn es dann doch ein danach oder nicht. Und dieses Drama, dem macht halt der Buddha ein Ende. Und deswegen ist ein schönes Stichwort, Ende. Komme ich jetzt auch mal zum Ende, damit wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden können. Ich würde ganz gern die eingangs gestellte Frage vom Hamlet beantworten, nämlich sein oder nicht sein. Das ist ja dieses Drama, ne? Und wer könnte die Frage besser beantworten als der Erhabene selbst? In der Nidanasamyutta 12.15, der Spross aus dem Hause Kacayana, etwas gekürzt, weil es nicht so lang ist, sind Savati. Und es begab sich der würdige Spross aus dem Hause Kacayana dorthin, wo der Erhabene sich befand. Nachdem er sich dorthin begeben hat, den Erhabenen ehrfürchtig begrüßt hat, setzte er sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach dann der würdige Spross aus dem Hause Kacayana zum Erhabenen, also: rechte Einsicht, Herr, sagt man. Inwieweit, Herr, gibt es nun rechte Einsicht? Auf zweierlei, Kacayana, kommt diese Welt zumeist hinaus, auf Sein und auf Nichtsein. Alles ist, das Kacayana ist das eine Ende, und alles ist nicht, das ist das andere Ende. Diese beiden Enden vermeidend, verkündet in der Mitte der Tathagata seine Lehre. Aus dem Nichtwissen als Ursache entstehen die Gestaltungen, aus den Gestaltungen als Ursache entsteht Bewusstsein, aus Bewusstsein als Ursache entsteht und so weiter und so fort. Und auf solche Weise kommt der Ursprung der ganzen Masse des Leidens zustande. Und aus dem restlosen Verschwinden aber, aus der Aufhebung des Nichtwissens, folgt Aufhebung der Gestaltung, aus der Aufhebung der Gestaltung folgt Aufhebung des Bewusstseins und so weiter und so fort. Auf solche Art kommt die Aufhebung der ganzen Masse des Leidens zustande. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer meinen Dank für eure Aufmerksamkeit. Könnte man alle Details stundenlang noch über verschiedene Aspekte, aber so, jetzt haben wir 8:30. Wir können jetzt nach Hause gehen oder sitzen oder vielleicht noch Einwürfe, Ergänzungen, Fragen, Proteste.
Ich habe mal noch eine Frage, und zwar zu dem Anfangsteil von deinem Vortrag oder ja, diese verschiedenen Modelle, was geht von da nach da, ja, dargelegt hast oder erläutert hast. Gibt es irgendwo, wo das erklärt wird in den Lehrreden oder weißt du was, wie das mit dieser Rückerinnerung an frühere Leben vor sich gehen soll? Weil das schon was ist, wo ich mich so gefragt habe, okay, wo soll dieser Speicher sozusagen in Anführungsstrichen Speicher sein, dass sich der Buddha oder auch die ganzen Arahants an so weit zurückerinnern können.
Da sitzt, glaube ich, hinter dir jemand, der dann die Frage eher beantworten kann als ich. Also ich kann da jetzt keine Lehrrede sagen, wo ich sage, okay, wie funktioniert das? Es ist überhaupt grundsätzlich interessant, dass der Buddha die meisten Sachen, also fast ausnahmslos, beschreibt, aber nicht erklärt. Er beschreibt Wiedergeburt, er erklärt es aber nicht. Er beschreibt Kamma Vipaka, aber er erklärt es nicht. Also den Unterschied muss man schon mal verstehen. Das sind Beschreibungen, dass wir erkennen, dies führt zu jenem und das führt zu dem. Und wenn man das kapiert und sich so verhält, landet man halt da auf diese Weise, hat diese Erlebnisqualität und dieses setzt sich so zusammen. Und wenn man das erkennt, kann man dann eingreifen und entsprechend diesen Prozess beenden. Warum es den Prozess gibt, überhaupt, warum es dann diese 5 Daseinsbereiche gibt oder 5 kann das oder wie dieses Erinnern zum Beispiel geht, es wird ja nur beschrieben in den Sutten, ab der 4. Jhana ist der Geist ja so ruhig, klar, dass du eigentlich nicht immer, nicht jeder, aber ich denke mal, wenn die Bedingungen passen, die Leute in enorme Fähigkeiten entwickeln können. Zum Beispiel sich erinnern. Das Entscheidende ist ja erst einmal, dass ich einen wichtigen Buchstaben wegschmeißt. Ich erinnere mich nicht an meine früheren Leben, sondern es gibt Erinnerung an frühere Leben. Dass man jetzt schon da wieder die Persönlichkeit mit reinbringt. Ich war. Sondern es gibt Vorbedingungen. Also wir sind nicht einfach so aus dem Nichts erschienen und verschwinden mit dem Tod wieder. Laut der Lehre des Buddha ist das nicht so. Wenn es denn so wäre, wäre es erwischt. Brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Aber wenn man davon angeht, dass wir in einem durch und durch kausalen Universum leben, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Vorgeschichte dazu geführt hat, dass du jetzt als Mensch so hier sitzt und auch als Mensch nicht zum Beispiel jetzt irgendwo im Kongo als Produkt einer Massenvergewaltigung oder sowas erzeugt worden bist und im Elend aufwachst, sondern unter relativ angenehmen Bedingungen. Das, glaube ich, ist das, worum es verstehen geht. Man kann sich natürlich jetzt Gedanken machen, ja, okay, pass mal auf, also in diesem Hirn kann die Erinnerung ja nicht abgespeichert sein von dem, was vorher war. Das geht aber jetzt wieder in die Richtung, dass Geist eben nicht eine Hirntätigkeit ist. Und die Erinnerung, ist was erstaunlicherweise auch die Hirnforscher schon große Probleme haben, dass vieles nicht funktioniert, so wie wir es denken. Also auch unsere Erinnerung in diesem Leben haben wir Schwierigkeiten, die im Hirn zu verorten. Also Geist ist offensichtlich mehr als dieser Körper und die Hirnfunktion. Es gibt Korrelation, aber nicht Kausalität. Also nicht, wir denken und erinnern uns, es ist alles eine Hirntätigkeit, sondern, ich möchte es mal flapsig sagen, der Geist benutzt das Gehirn. Solange diese Anhaftung an diesem grobstofflichen Dasein ist, gibt es die Verwendung und die Erinnerungsmöglichkeiten. Wenn du nicht mehr an diesem Körper gebunden bist, gibt es halt mehr. Da haben wir schon das nächste Problem. Ich habe jetzt wieder ein Ding geschaffen, nämlich der Geist. Was ist der Geist? Viri hat mir mal ein ganz wunderbares Bild gebracht, als den Geist als Schichtentorte, als Sinnbild. Also in Bayern wunderbar, weil die bayerische Schichtentorte ist die Prinzregententorte. Und wo halt dann bis 1945 waren es nämlich noch 8 Böden, jetzt sind es nur noch 7. Weil die Kurpfalz nicht mehr dazu gehört. Also, aber Schwaben und Bayern haben vor 18, Franken und Schwaben haben vor 1806 auch nicht dazu gehört. Das heißt, es entsteht bedingt. Es gibt verschiedene, und das ist der Nachteil bei diesem Bild, dass man schon wieder die Schichten dann fix macht. Also Bewusstsein ist ein Teil des Geistes, dann ist Denken, also das ist ja dann ein Teil von Sanya, aber auch Sankara, also Mano, die Absichten, Chetana, dann gibt es aber noch dann, Chitta würde ich übersetzen mit Modus Operandi, das Wie, das karmische Resultat, wie du wahrnimmst, wie du interpretierst, wie du deine Absichten gestaltest, also ob das jetzt böswillig, höllisch, vor sich geht oder ob da schon andere Absichten drin sind. Aber es gibt nicht die Dinge und die machen dann zusammen ein, sondern du hast ein Phänomen Geist, genau wie das Phänomen Mensch oder ein menschliches Erleben. Und dann kannst du es unter die Lupe nehmen und stellst fest, ja, das ist ja kein Gummibärchen-Ding. Das ist ja komponiert. Dann kannst du natürlich jetzt die groben Komponenten auseinandernehmen. Nur die Komponenten sind ja keine Dinge, sondern sie sind ja auch wieder Komponenten. Beim Körper ist es ja ganz offensichtlich, du findest ja kein Ende. Und beim Geist findest du aber auch kein Ende. Du kannst nicht sagen, das ist separat von dem. Und hier habe ich dann den Speicher für die Erinnerungen. Wo ist der? Ist der jetzt in mir? Oder ist das jetzt der allgemeine große Speicher? Ich glaube, das soll so eine Überlegung dich nirgendwo hinbringen.
Nee, das ist auch keine Überlegung, die ich mir tagtäglich stelle. Und zum anderen ist natürlich auch die Überlegung hinter der Frage oder vielleicht auch dann verständlich, wieso das auch der Buddha nicht weiter erklärt, weil es natürlich auch eher mehr Dukkha schafft, wenn man nicht nur das Dukkha dieses Lebens sieht. Auf der anderen Seite kann man dann sehen, naja, das war früher auch nicht besser.
Das ist halt der Vorteil, dass man halt einfach eine Erfahrung hat.
Dann jetzt aber mal schnell, es wird nicht besser. Also es war eher so ein Ding, auch weil mit dieser Überlegung es mir vielleicht dann auch klarer wird, wieso dann auch, weiß ich nicht, dann besonders später dann im Mahayana irgendwie so ein Alaya Vinyana auftaucht, irgendwie so ein Speicherbewusstsein oder sowas, weil man, oder dann auch das, was du vorhin gesagt hattest, ja mit diesem Chitta, wo man dann irgendwie sich so Theorien konstruiert hat, dass das dann irgendwie drauf einwirkt, weil man irgendwie so das Gefühl hatte, ja, wo.
Das ist halt diese, das ist, glaube ich, richtig schön, wie sich Avijja zeigt. Dieser unendliche Wunsch, irgendwo etwas festzumachen. Irgendetwas muss es geben. Gut, und dann gibt es halt dann dieses große, alleine Bewusstsein. Dann habe ich jetzt diese getrennte Erleben, aber wenn ich dann das alles reinigen, und dann gibt es auch im Mahayana leider diesen Ding so, der Tropfen, der in den Ozean zurückkommt. Also ich erlebe mich getrennt, so die Schneeflocke, völlig individuell, aber dann plopp, ach, und dann so alleines. Und das ist ja erlebbar, nur ist es nicht das Ende der Fahnenstange, weil dann ist halt, statt ich bin ein Teil von allem, dann ich bin alles oder alles ist das große eine Ich. Und dann ist halt dann dieses große eine Speicherbewusstsein oder Erinnerung und das ist halt immer, da merkt man ganz deutlich, irgendwie versucht dann der Geist immer noch irgendwo was zu finden. Und wenn er dann über so trickreiche Fragen dann so merkt man so, das ist so dann die Rechtsabteilung von Avijja, der Winkeladvokat. Du kommst dann daher mit dem Dhamma und merkst auf einmal, wow, das ist voll, ist alles nur Prozess. Boah, ist das krass. Also, Sabbe Sankara Anicca mal andeutungsweise zu erleben, und sagen, ah, das ist Anicca. Nicht den Unterschied festzustellen von Vergänglichkeit und Veränderung und Unbeständigkeit. Unbeständigkeit ist die Voraussetzung für Veränderung und Vergänglichkeit. Ist nicht das Gleiche. Und das dann so, oder Dukkha mal, erste edle Wahrheit, wirklich, das ist Dukkha, nicht, oh, mir geht es gerade scheiße, und wenn es dir dann gut geht und vielleicht sogar einen Jhana hast und dann, oh, nee, Dukkha, kein Thema, sondern wirklich mal dann so, aber dann ist ja nicht so, dass es dann automatisch so Mara, Samsara, Avijja, nenn es wie du willst, dass es dann dieser anfangslose, irrsinnige Prozess dann einfach die Segel streicht, sondern dann wird der Gegenwind schärfer. Dann kommen irgendwelche Schwierigkeiten, je nach Körper oder Geist. Und die einen haben halt dann riesen körperliche Schwierigkeiten mit ihrer, kriegen keine Ruhe mehr hin oder so. Und die anderen, die dann halt so und so über den reflektiven, kontemplativen Teil kommen, die verheddern sich dann. Ich bin jetzt mal ganz böse und sage, Mara, wenn man es mal personifizieren darf, hat irgendwann festgestellt, das Rad der Lehre ist tatsächlich nie aufzuhalten. Und immer mehr verschwinden da aus diesem Daseinskreislauf. Und das ist nicht aufzuhalten, du kannst dich dagegen machen. Und das Einzige, was Mara dann eingefallen ist, da muss ich sie eben auf dem Weg abzweigen. Und die Antwort aufs Dhamma von Mara ist Abhidhamma. Weil da kannst du dich dann so verheddern und so viele geistige Konstrukte reinbringen und dann fängst du mit dem Dhamma an Und dann ist dann die große Ausfahrt, große Freiheit, und du ordnest dich ein und dann fährst du schön im Kreis. Und das ist halt genau, und dann, das fängt mit solchen Fragen an, wo du sagst, ja, das ist, taucht halt mal auf, und, aber das beschäftigt dich nicht ernsthaft.
Nee.
Aber es gibt Leute, die das ernsthaft beschäftigt, die das sagen, aber das ist doch wichtig, wo kommt denn die Erinnerung her? Und all die Fragen, die der Buddha einfach gesagt hat, die Handvoll Blätter, Leute, hier ist der Ausgang. Und die Leute rennen immer im Wald rum. Weil da ist das, was ich noch brauche. Und das ist halt dann, da fehlt halt das Vertrauen. Und das ist halt wirklich der Teil, den man halt auch kultivieren muss. Ich kann nicht alles verstehen. Also, es gibt Leute, die meinen, sie müssen erstmal erwachen, damit sie dann die Lehre verstehen können. Also das funktioniert so nicht. Ich muss bis zum Erwachen damit leben, dass ich den größten Teil der Lehre nicht verstehe. Abgesehen davon wird auch nicht jeder Arahant alle Fragen zum Dhamma beantworten können, weil ja jeder nur seinen Weg geht. Zum Beispiel die Palanjani hat dann ihren Zugang, der ja durchaus, also aus meiner Sicht, machbar ist, aber eindeutig nicht mein Weg ist. Und das ist halt das Interessante, dass im Endeffekt, wenn es du von auswärts kennst, warst du noch nie in München. Und ich beschreibe da einfach den Weg, du kommst am Bahnhof an und dann steigst du in die U-Bahn und dann steigst du da in die Tram und dann hier im Weg. Dann findest du hierher und hast keine Ahnung von München. Du weißt nicht, in welchem Stadtteil du bist und wo das überhaupt ist. Und das reicht dir auch. Du musst nicht den Stadtplan von München auswendig kennen. Im Endeffekt brauchst du nur diesen einen Weg. Und du musst halt dieses Vertrauen haben, dass irgendjemand dir einen Weg beschreibt oder du erarbeitest ihn dir. Also entweder es gibt wirklich diesen Lehrer, der eine Methode hat, die für dich passt, und das ist volle Vertrauen, wie es in vielen Klöstern halt so ist. Wenn es passt, Schlüssel, Schloss, raus. Und unser eins, so meine Ansicht über die BGM, sind halt die Leute, die in den Lehrreden ihren Weg suchen. Und irgendwie dann, aber das ist genau das Entscheidende, glaube ich, dass man halt, man kann ja auch auf dem Weg ewig rummachen. Noch eine Lehrrede, noch ein Vortrag, noch eine Buchbesprechung, noch ein Ajahn. Und immer weiter, immer so auf der Oberfläche dahin surfen. Aber irgendwann mal, wenn ich ernsthaft Dhamma-Praxis betreiben will, muss ich halt irgendwo mal an einen Punkt kommen, wo sich irgendwas reibt. Und entweder, wo ich stutzig wäre, wo ich sage, das will ich jetzt aber genau wissen, oder wo halt Freude aufkommt. Und einfach sagt, das ist ja krass, wow, toll. Und an dem Punkt, da muss er halt dann wirklich in die Tiefe gehen. Das ist halt dann wie die zwei, die einen kommen über Ruhe zur Einsicht, die anderen kommen über Einsicht zur Ruhe. Diese Streitereien, welche Methode die richtige ist, halte ich für einen Witz. Es gibt nicht die Methode. Wenn es die Methode gäbe, dann wäre der ganze Pali-Kanon in so einem Faltblatt. Hätte der Buddha nicht 45 Jahre lang tausende von Lehrreden halten müssen. Und das ist das Entscheidende, dass man halt irgendwas findet, da eine Baustelle hat, wo man wirklich sagt, so, das ist jetzt, keine Ahnung, aber irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie, was ist jetzt da Dhamma und was ist Sankhara? Und dann wirklich mal anfängt, das ist eine Erklärung, aber die muss auch überprüft werden. Also irgendwann mal muss ich mal zum Punkt kommen, wo ich was erlebe. Also wie gesagt, wo ich dann hinschaue und sage, so entsteht also, ach, da ist so, das ist nicht selbst.
Apropos, da habe ich mal eine Frage dazu, zu deiner Interpretation von Nicht-Selbst. Ich fand das ja überraschend. Dieses eben nicht dasselbe. Und irgendwie hat, das ist jetzt nein, nicht dasselbe für Nicht-Selbst zu verwenden. Ne? Weil Nicht-Selbst ist ja, heute lass mich mal ausreden, Nicht-Selbst ist ja eigentlich dieses, für mich vom Verständnis in Bezug auf eine Persönlichkeit. Und jetzt habe ich immer so ein bisschen dran hingenagelt und gedacht, okay, aber eigentlich ist es ein Widerspruch. Dass du sagst, nicht dasselbe und dieses Nicht-Selbst im Sinne von einer Persönlichkeit. Und mittlerweile bin ich mir nicht sicher, ob es tatsächlich ja Unterschied macht, sondern ob es tatsächlich mir das gleich hinausläuft. Ne? Weil wenn du immer nicht dasselbe hast, dann kannst du in dem Sinne nicht dieselbe Persönlichkeit
haben. Ja, aber das ist immer so, du musst ja erst einmal vom Groben anfangen, dass du halt irgendwie sagst, das ist dasselbe Selbst. Auf sowas ist aber auch schon ein Heraklit kommen, Panterei, alles fließt. Man kann nicht zweimal im selben Fluss baden. Wie dann ein Schüler von ihm dann gemeint hat, na, eigentlich kannst du nicht auch kein einziges Mal im selben Fluss baden. Also ich muss ja erst einmal diese Idee von, was meine ich denn selbst, dasselbe selbst, überhaupt mal zu fassen kriegen. Und am besten ist für mich halt außerhalb. Mal die Dinge. Was meine ich denn eigentlich mit der TSV oder Deutschland oder was weiß ich, Bundesliga, Nationalmannschaft, was soll das sein? Und dann stelle ich fest, es ist komponiert. Oder das Haus, die Stadt. Und dann kann ich feststellen, der Geist schafft Dinge, weil gewisse Phänomene sich halt so anfühlen, die werden aus ihrer Bedingtheit das Ding herausgetrennt und dann habe ich ein Ding. Und ich vergesse leider immer, dass ich das, ja, dass es bedingt ist, dass ich das raustrenne. Und dann kann ich mich über irgendwas aufregen, über die Manager oder die Regierung oder dieses Land oder diese Person und ich ignoriere, dass das bedingt ist. Und da kann ich aber, das tut nicht so weh, wenn ich erstmal außen anfange. Und dann lässt man das langsam näher kommen, weil dann kannst du anfangen, was meinst du mit dem persönlichen Selbst? Wer ist derselbe? Ist das dieselbe, die noch, im Grunde genommen ist derjenige, der diesen Vortrag angefangen hat, nicht derselbe, der ihn beendet? Ja, dann mal der den Satz anfängt, ist derselbe, der ihn beendet. Aber das erlebst du nicht. Aber du kannst anfangen, dich dem anzunähern, indem du halt dieses Selbsterleben anfängst zu untersuchen und sagen, ja, okay, aber worauf deutet es eigentlich hin? Also, was ist der Bezugspunkt zu ich oder selbst oder mein? Und ganz stark ist natürlich der Körper. Und wenn du dann den so lange untersuchst, bis du dann irgendwann sagst, nee, der kann es nicht sein, dann hüpft es halt woanders hin. Dann ist es halt Bewusstsein oder Chitta oder irgendwas. Und mir fällt da nur irgendwas ein, dass ich da, weil das natürlich so ein bisschen, das ist ein berechtigter Einwand, diese, ja, du redest über dies und jenes, es geht doch immer nur um Dukkha und die Auflösung von Dukkha. Und jetzt habe ich da aber, ich hätte sogar was für dich. Wenn ich es denn finden würde. Weil diese Geschichten macht ja auch der Buddha. Ach da, genau. Dass er tatsächlich sagt, Vergleiche mit diesen Äußerlichkeiten in der M28. Auch der Buddha verwendet da anschauliche Vergleiche. Freunde, gerade so wie Raum, der durch Holz, Kletterpflanzen, Gras und Lehm bedingt als Haus bezeichnet wird, genauso wird der Raum, der durch Knochen, Sehnen, Fleisch und Haut bedingt, als Form bezeichnet. Das heißt, da fängt man auch erstmal an, wieso sagen wir Raum oder Haus? Und was ist daran eigentlich das Haus? Und dann fängst du an, mit dem Körper zu arbeiten. Aber du musst irgendwo mal einen Zugriff kriegen und überhaupt den Geist beobachten, wie der das tatsächlich macht. Ein Dhamma schafft. Und wirklich beobachten, das ist ja nur ein Konstrukt. Solange gewisse Bedingungen da sind, gibt es das. Verändert sich. Wenn die Bedingungen nicht mehr gegeben sind, ist es weg. Aber es ist kein Ding, das aus dem Nichts kommt, sondern es ist überhaupt kein festes Etwas. Sondern nur ein erlebbares Phänomen. Alles, was wir erleben, sind erlebbare Phänomene. Und deswegen fängst du halt mit selber und selbst. Das hat ja den gleichen Stamm, die gleiche Herkunft. Aber um das mal in den Griff zu kriegen, musst du ja da anfangen, wo du es in den Griff kriegen kannst. Weil sonst, das ist ja das, was mir immer so gegen den Strich geht, dieses, gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. Ja, das kann jeder Hans Wursch. Jeder, der schaut den Körper an und sagt, ja klar, mal, wenn das mein Körper wäre, dann würde ich nicht alt werden und nicht krank werden, ja, das ist doch klar. Und wenn die Gefühle meine wären, dann hätte ich ja gar keine unangenehmen Gefühle und so kannst du, die kann das rund, nur kann man nichts abspulen. Dann sage ich, ja, bitteschön, dann kriegst du hier dein Arahant-Diplom. Fertig. Das Gleiche ist ja auch mit Anicca oder mit dem alles fließt. Kannst du bei Heraklit, da brauche ich keinen Buddha. Da gehe ich an den niederbayerischen Stammtisch, die sagen, ah, ja, nichts ist fix. Das ist aber nicht Anicca. Das ist die große Schwierigkeit, dass wir auf der Haushälter oberflächlichen Ebene sehr leicht sagen, ja, also, ja, hat er ja recht, aber das war es ja auch schon. Dann wären wir alle erwacht, das wäre kein Problem. Sondern tatsächlich feststellen, dass man da so drüber surft und dann man sagt, Moment einmal, das nicht so schnell. Und dann musst du aber irgendeinen Modus finden, wo du sagst, aber hier kann ich es sehen. Wow, so funktioniert es also. Aber in einem Modus, wo es nicht wehtut, wo dann nicht sofort das Ego alle Geschütze auffährt und dich davon abbringt, sondern wie gesagt, so eine Faust, die sich dann auf, tut mir nicht weh. Aber interessant ist es trotzdem. Was ist das eigentlich? Faust? Aber jetzt bin ich schon relativ nah dran. So ein Verein? Faust? Körper? Was ist eigentlich Körper? Jetzt traue ich mich dann nochmal hinschauen. Der Körper. Ja, was weiß ich denn eigentlich über den Körper? Und dann merke ich dann auch, oh, das ist ja so. Und dasselbe, dann schaust du dir Bilder von dir an, Kinderbilder, und sagst, ja, es ist ja nicht derselbe Körper. Säugling. Ja. Und dann kannst du dich dem annähern. Und wenn das ein Zugang für dich ist, kann ja auch sein, dass du sagst, ja, aber da verstricke ich mich dann irgendwie in Gedanken und Wortinterpretationen und komme ich nicht weiter. Also was mir gefallen hat bei der Serie von den Anusatis von Mirja, dass ja 9 von 10 Anusatis mit dieser Freude begleitet sind. Wenn du es richtig machst, kommt Freude auf. Außer bei Maranusati. Danach, aber nicht währenddessen. Währenddessen machst du nicht Maranusati. Da könnte ich jetzt ganz viel darüber sagen. Nur ein kleiner Tipp. Die 5 täglichen Betrachtungen, ist ja auch Alter, Krankheit, Tod, zu den 6 unübertrefflichen Betrachtungen, die Anusatis für die Haushälter, ist Maranusati nicht dabei. Warum? Das ist nicht so einfach. Deva Anusati, da wo wir ja Schwierigkeiten haben, das kommt noch vorher. Etwas, wo man eigentlich sagt, das ist ja, was haben wir mit Devas zu tun? Aber den Tod und Sterben, den sieht man ja jeden Tag. Das ist ja naheliegend. Und das ist keine von den Anusatis, die er für die Haushälter empfohlen hat. Maranusati ist schwierig. Das würde ich nicht so leicht so. Und ich denke, also bei den anderen kommt schon Freude. Auch wenn du natürlich dann Maranusati so weit betrieben hast, dass du einen gewissen Durchblick hast, also ein gewisses Erkennen und Erleben, dann ist natürlich klar, dass der Freude aufkommt, weil die Angst vor dem Tod natürlich schwindet. Aber ansonsten ist während der Praxis bei Maranusati kommt kein Freude auf, weil es ja, also solange du kein Anagami bist, keinen Spaß am Sterben hast. Oder keine Freude dran hast, irgendwelche anderen Leute, die dir nahe stehen, sterben zu sehen. Aber grundsätzlich ist bei allen anderen Anusatis dieses, du behandelst intensiv was und wenn es deins ist und du es richtig machst, kommt Freude auf. Und das ist halt bei dir, Margit, halt auch so, wo ich sage, wenn du mit dem Zeug keine Freude hast, mit diesen Betrachtungen und mit diesen 3 Daseinsmerkmale, die man unter die Lupe zu nehmen und von diesem Oberflächlichen wegzukommen und selbst, nicht selbst, aber dafür eine andere Methode, einen anderen Zugang hast, wo Freude aufkommt, dann ist es natürlich logisch. Wo ich sage, aber die Gefahr besteht ja, dass man zum Beispiel sagt, das ist mir zu abstrakt. Also nicht die Unterstellung, sondern nur, wenn du sagst, das verwirrt mich mehr, diese Begrifflichkeit selber, selbst, dann ist die Vorgehensweise auch nicht die richtige. Sondern es muss wirklich Spaß machen, da rumzupopen. Es ist wie beim kleinen Kind beim Nasebohren. Da muss man dann, und wenn dann was kommt. So muss man halt dann in irgendwie diesen Samsara-Mist rumbohren. Einwände, Proteste, Ergänzungen?
Darf ich mal eine Frage stellen zu dem Person, Persönlichkeit? Und auf welcher Ebene oder ist es denn, wenn ich sage, ich bin mutig oder ich bin willensstark oder ich habe eine bestimmte Absicht, da wird doch die Eigenschaft von einer Person dann deutlicher. Ne?
Sie meinen die Charaktereigenschaften zum Beispiel? Also so, ja, ich bin mutig, ich bin feige.
Absicht oder so. Absicht, ja. Was auch in Richtung Karma
sich auswirken kann. Von welcher, was hat denn das jetzt mit den fünf Kandas jetzt? Wie kann man das jetzt zusammenbringen?
Sie haben am Anfang zwei Begriffe gesagt, die finde ich ganz nett, Persönlichkeit und Person.
Ja.
Also ich arbeite mit den, das ist meine Definition, aber der Buddha und seine erwachten Moggallana, Sariputta und all diese Schüler, die vollkommen durch sind, alle Arahants, sind immer noch Personen. Der Buddha war nicht auf einmal so völlig gaga und hat nicht mehr gewusst, was um ihn herum ist und wer da ist, sondern der konnte sehr wohl unterscheiden. Und er hat gewusst, wer in Anführungszeichen er ist und wer der Moggallana ist und wer dieser Haushälter ist und wer dieser Asket ist. Das sind alles, ich würde sagen, juristische Personen. Dieser Körper mit diesem Namen, mit dieser diese Erscheinung, die durch dieses biologische Leben geht, ist immer eine Person, auch wenn sie erwacht ist. Persönlichkeit ist dieses Erleben von Ich, mein, der Wut.
Dieses Ego.
Das ist diese Ego-Kiste eigentlich. Diese ganze Ego-Geschichte ist, ich bin eine Persönlichkeit, die willensstark, willensschwach ist, die diese oder jene Absichten hat und die erzeugt natürlich auch karmische Resultate, heilsame oder unheilsame. Während ein vollkommen Erwachter auch Absichten hat. Der Buddha hat die Absicht, jetzt auf Almosengang zu gehen. Anschließend hat er die Absicht, seine Almosenschale zu waschen und einen Vortrag zu halten. Nur hat das keinerlei Resultate mehr. Weder heilsam noch unheilsam, sondern dieser Prozess läuft in dieser Form aus. Und was danach kommt, ist so müßig, sich Gedanken darüber zu machen, weil jede Art von Vorstellung ja wieder eine Vorstellung ist. Das heißt, solange Sie nicht völlig erwacht sind, sind Sie eine Persönlichkeit und die Persönlichkeit hat eine karmische Persönlichkeitsstruktur, die Sie also A schon mal mitbringen. Sie sind vielleicht von Haus aus jähzornig oder eher so zurückhaltend oder sonst irgendwas. Und dementsprechend, das ist das, was ich mit Chitta meinte, mit dem Modus operandi, reagieren Sie auf gewisse Impulse, um Ihr Ego wieder zu bestätigen. Das will ich erleben und das soll mir auf gar keinen Fall passieren und dementsprechend gestalten sie ja wieder die Absichten. Ich muss jetzt aber da was sagen oder ich darf auf gar keinen Fall jetzt hier was die Aufmerksamkeit auf mich ziehen oder so. Und das sind alles immer Absichten, die karmisch sind. Und das sind Persönlichkeitsgeschichten.
Und dann kann man ja lesen, dass ich eine Illusion ist. Ne? Also diese Aussage.
Ja, aber keine Halluzination. Keine Halluzination, eine Illusion schon in dem Sinn.
Ist da dann dieses Ego an gemeint? Oder?
Es wird etwas erlebt, was de facto keinen Kern hat. Das ist, eine der schönsten Illusionen ist ein Regenbogen.
Okay.
Wir wissen, was ein Regenbogen ist, wir können ihn sogar fotografieren, aber wir wissen, dass der Regenbogen de facto nicht da ist. Ich kann da nicht hingehen und ich kann auch nicht den von der Rückseite angucken.
Die Illusion ist, dass
es kann,
ein konkretes Ding ist aber nicht mehr.
Es gibt etwas, was konkret erlebt werden kann in einer bestimmten Form, wo ich dann mit anderen erlebenden Wesen mich darauf einigen kann und sage, schau mal den Regenbogen. Und der andere sagt, ja. Und das ist eigentlich genau die Nummer, die wir die ganze Zeit machen. Wenn zwei Menschen an einem Bahnsteig stehen, die sich gar nicht kennen, und der Zug hat Verspätung, dann läuft die Ego-Geschichte an. Ach so, eine Sauerei, ja? Dauert es schon wieder so lange, ja genau. Ja, wenigstens ist es wieder halt schön. Ja, so schön schon. Ich bestätige deine Welt, du bestätigst mir meine Welt. Und solange das brauchen wir alle. Deswegen haben wir so Schwierigkeiten mit anderen Kulturen, wo andere Werte gelten. Wenn die Leute sich dann anders verhalten, dann ist mein Ego in Gefahr, meine Weltsicht. Wenn dann irgendjemand sagt, was für Wetter, oder ist doch toll, dass der Zug nicht kommt, so ein Spinner. Und dann will ich mit dem nichts mehr zu tun haben, weil das mein Ego, meine Welt gefährdet. Deswegen machen wir immer nur Dinge, deswegen ist es ja auch müßig, ich sehe jetzt zum Beispiel über Mahayana und Hinayana und sonst irgendwas zu, ich mache ohnehin nur das, was ich machen kann. Ich werde nicht auf einmal sagen, probeweise bin ich jetzt mal ein begeisterter Muslim. Das kann ich gar nicht, weil das für mich, diese monotheistischen Lehren sind für mich völlig abstrus, die kann ich nicht, ich kann als Schauspieler das machen, aber nicht aus einer echten Überzeugung. Ja. Und deswegen suche ich mir halt dann wieder die Leute, die ähnlich ticken wie ich, Nur in dem Fall ist halt beim Dhamma so, dass man halt dieses ganze Prinzip an sich in Frage stellt und sagt, ja, aber das ist doch Quatsch, was wir machen. Seit Jahrzehnten versuche ich irgendwie glücklich und zufrieden zu sein und es funktioniert nicht. Was auch immer ich getan habe, das ist ja die echte Langeweile, es langt nur für eine Weile. Und dann brauchst du schon wieder was Neues. Und das ist ja das, was mich nervt. Und ich habe keine vernünftige Erklärung gekriegt für irgendwas in irgendeiner Philosophie oder Religion, bis ich dann über das Dhamma gestolpert bin. Und dann auf einmal, ja, das ist ja die Bedienungsanleitung fürs Leben. Jetzt verstehe ich wenigstens, warum der ganze Zirkus so funktioniert. Das allein ist ja schon mal schön. Und dann sagt jemand, ja, aber das ganze Spiel muss jetzt nicht ewig weitergehen. Und darauf lasse ich mich ein. Und solange ich nichts finde, was noch überzeugender ist, was noch klarer ist, wo ich dann auch schon zu Lebzeiten Resultate sehen kann, bleibe ich natürlich dabei. Aber das ist dann immer noch eine Persönlichkeitsgeschichte. Das ist ja das, was auch beim Tanisau ist, dieses Paradox. Wir haben ein Selbsterleben, wir sind nicht zufrieden mit dem Selbsterleben und wir wollen dieses nicht zufriedene Selbsterleben beenden. Und das ist eigentlich ein Schmarrn, weil wir wollen was und wollen führt ja wieder zur Wiedergeburt. Da gibt es natürlich auch die Leute, die dann gar nicht mehr wollen, die dann sagen, ah was, auch Himmelswesen, da irgendwelche, was weiß ich, mit irgendwelchen himmlischen Milchmädchen da über irgendwelche kosmischen Weiden zu hopsen, wer will sowas denn? Und gar nichts mehr. Aber das ist ja nur Vibhavatana, ich will gar nichts mehr. Also auf Bayerisch kann man es gut sagen. Wollen führt zu Wiedergeburt, nicht wollen führt zu Zwiedergeburt. Und das hat er recht, jetzt wieder. Und dann kommt der Buddha her und sagt, ja, aber wir haben nichts anderes außer Wollen. Aber dann nutzen wir doch das Wollen geschickt. Im Prinzip alle anderen Menschen, alle Philosophien und Religionen führen im Endeffekt einen Kampf im Dasein. Gegen irgendwas. Um irgendeinen Sieg zu erreichen oder irgendwas. Bis hin zu, oder zur Selbstauslöschung und so. Und der Buddha ist der Einzige, der Aikido macht. Der greift nicht an, der kämpft nicht, der nimmt die Energie, sagt, du willst, dann will er was Vernünftiges. Und dann packt er Mara und wirft sie aufs Kreuz. Wir nutzen die Energie des Wollens und Nichtwollens geschickt. Und man sagt, okay, was anderes können wir nicht. Aber wir sind Persönlichkeiten. Wir können sie nicht einfach so abschaffen durch Intellekt und sagen, ja, das ist eigentlich ein Schmarrn, jetzt höre ich auf, eine Persönlichkeit zu sein. Sondern wir müssen die Persönlichkeit in ihrer den illusionären Charakter durchschauen, erkennen, wie diese Illusion erzeugt wird und versuchen, da den Hahn abzudrehen.
Du musst die Persönlichkeit entlarven als dein eigenes Sicherheitssystem. Ah. Das ist ganz wichtig, weil innerhalb dieses Erkennens von Vergänglichkeit, das sehe ich ja, mein Körper, meine Falten, aber zu meinem Sicherheitssystem gehört, dass ich das dann ergreife. Und das ist dann der Punkt. Ich meine, zu sehen ist vieles, das hast du auch gesagt. Und in der Beobachtung offensichtlich, dass es vergeht, dass es sich verändert. Aber solange ich mein eigenes Sicherheitssystem nicht entlarve, meinen Ängsten ergreife ich halt das.
Ja, Avicca ist ein Selbstauslöser.
Ergreife die Erkenntnis von Vergänglichkeit. Da ist immer dann noch mein Ich, das Vergänglichkeit sieht und ergreift. Das ist ja immer das Wort, wie hartnäckig das ist. Auch wenn du schon Dinge erkennst oder siehst, ist es immer noch sehr, sehr hartnäckig. Und wenn ich sage, wenn ich alles, was ich begegne ja immer nur mir selber in allem. Und wenn alles ich ist, wie kann ich dann überhaupt einer sein? Und so, also da muss jeder seine Art finden, um das alles zu entlarven, wie zu zementiert das ist, auch wenn man da Faktoren hinzufügt, die einem dann Erkenntnis bringen.
Das ist aber das Schöne, dass wir ja nicht erwachen müssen.
Ja, ja.
Vollständig. Sondern dass es genügt, diesen Stromeintritt zu kriegen, wo man zumindest
durch, wirklich
so weit kommt, dass man dann zumindest genau dieses Ding durchschaut. Und sozusagen den Geist aus dieser ewigen Umlaufbahn rauskriegt. Aber wir haben nicht jetzt den Auftrag, so, du hast jetzt diese Lebenszeit und du musst jetzt vollkommen Arahantschaft, Ex oder Hock, und wenn es nicht schafft, das war's dann. Sondern, dass wir uns dem halt annähern können, graduell. Die Persönlichkeit, das ganze Leidhafte mal erkennen, dann erkennen, ich habe die Schnauze voll, dann erkennt man ja, das ist auch nicht die Lösung. Und dann halt auch wieder hier die Mitte zu finden. Die beiden Extreme kennenlernen, die Mitte finden, und irgendwann ist dann natürlich auch die Mitte zu Ende. Weil wenn die Extreme dann, wenn der Weg zu Ende ist, sind die Extreme zu Ende, dann gibt es auch keine Mitte mehr. Und, aber wir müssen uns da keine Gedanken drüber machen, was das jetzt heißt. Und das, was ich immer sehr süß finde, sind dann so Fragen von, ja, wer bin denn ich, wenn es mich nicht mehr gibt? Oder wie so ein kleines Mädchen mal gesagt hat, aber du wärst doch auch traurig, wenn es dich nicht gäbe. Und ich dann gemeint habe, naja, aber meinst nicht, dass da jemand da sein muss, um traurig zu sein? Ich glaube, da denkt sie heute noch drüber nach. Das ist irgendwie, ich denke mal, deswegen gibt es auch viel, viel mehr Buddhisten als Leute, die Dhamma praktizieren. Das war jetzt wieder böse, ne? Also, dem Dhamma sei Dank bin ich kein Buddhist, sondern ich möchte tatsächlich diesen Daseinszirkus ein Ende machen. Und das machen wir wirklich ein Ende, es ist nach 9. Guten Nachmittag und kommt's gut heim.